Ja, wir haben heute den ersten Teil zu Jakob und Esau und dann nach der Pause kommt der zweite Teil dazu. Heute geht es um den Teil, wo die Entwicklung des Konflikts zwischen den beiden Zwillingsbrüdern gezeigt wird in Genesis 25 und 26 bis 28. Und beim nächsten Mal soll es dann gehen um die Versöhnung zwischen den beiden Brüdern und zusammen mit dem auch soll es auch darum gehen, nicht nur um das, was sozusagen wörtlich im Bibeltext steht, sondern auch um die Auslegungsgeschichte dieses Textes. Wenn wir uns zunächst mal kurz rekapitulieren, was erzählt wird. Isaak hat Rebekka geheiratet, die ihm von dem Knecht seines Vaters aus Aram gebracht wurde. Und Rebekka, wie vorher Sarah, ist relativ lange unfruchtbar. Isaak betet für sie, sie wird schwanger und hat dann aber Ärger mit der Schwangerschaft, weil die Kinder im Leib durcheinander machen wollen. Und sie fragt auch Gott dazu, was das Ganze nun soll, und bekommt die Verheißung, dass in ihrem Leib zwei Völker sind, die sich trennen werden, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und wir erfahren eigentlich nicht, ob Rebekka diese Verheißsagung weitergibt, ob Isaak davon weiß, ob sie das jemals ihren Söhnen erzählt hat oder ob das ihr Privatgeheimnis bleibt. Und bei der Geburt heißt es dann, dass zunächst der erste herauskommt, Esau, der ja später auch eben als der Stammvater von Edom gilt. Und da wird sein Name eben damit erklärt, dass er rötlich war. Und Adom ist im Hebräischen ja rot. Also von daher wird da sein zweiter Name Edom auf sein rötliches Aussehen bezogen. Und Jakob bekommt seinen Namen, so wie es an dieser Stelle erklärt wird, weil er die Ferse seines Bruders festhält, als sie aus dem Mutterleib kommen. Und die Ferse im Hebräischen ist eben Ekev und da kommt dann Jakob raus. Und natürlich kann man sich da fragen, ob er einfach ihm hinterherkam oder ob er ihn aufhalten wollte, eben genau die Frage, die sich nachher noch stellen wird. Und dann heißt es, die beiden Brüder wachsen auf und Esau wird ein Mann des Feldes, der sich auf Jagd versteht. Und Jakob ist ein Mann, das Wort kann man vielfältig übersetzen, man kann es schlicht, eventuell sogar einfältig übersetzen, der im Zelt wohnt. Damit werden also ihre unterschiedlichen Charakteristika gegeben. Und dann heißt es schließlich, als Esau eines Tages oder vom Feld kommt und müde ist und Jakob gerade ein Linsengericht kocht, bittet Esau Jakob, ihm davon zu geben. Und Jakob tut das unter der Bedingung, dass Esau ihm sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und der biblische Text, der Erzähler, merkt dazu an, dass Esau das Erstgeburtsrecht verachtet hat. Dann kommt dazwischen Kapitel 26, das uns erzählt, wie als würden die beiden Söhne gar nicht existieren, wie Isaak und Rebekka während einer Hungersnot in das Gebiet von dem Philisterkönig Abimelech gehen, wie Isaak dort eigentlich Ackerbau betreibt, Brunnen gräbt, die ihm teilweise streitig gemacht werden von den Hirten Abimelechs, wo er dann jedes Mal auch wieder weggeht und sich einen anderen Ort findet, bis er sich dann in Beersheba niederlässt und dort auch einen Brunnen gräbt. Und zum Abschluss des Kapitels heißt es dann, dass Esau im Alter von 40 Jahren zwei Frauen genommen hat. Das sind zwei kanaanitische Frauen, von denen es dann auch heißt, dass sie Betrübnis für Isaak und Rebekka waren, ohne dass ein konkreter Grund dafür angegeben wird. Und dann muss man sich wahrscheinlich vorstellen, sind auch noch viele Jahre vergangen, wenn dann Kapitel 27 beginnt, wo es heißt, dass Isaak alt geworden ist und seine Augen trübe geworden sind, dass er also nicht mehr gut sehen kann, und er offensichtlich damit rechnet, nicht mehr lange zu leben. Und von daher Esau, von dem es vorher ja hieß, habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass er sein Lieblingssohn ist, während Rebekka Jakob liebt. Er bittet also Esau, ihm ein Wild zu jagen und ihm vorzubereiten, wie er es mag. Und wenn er dann dieses schmackhafte Gericht bekommen wird, wird er Esau den Segen geben. Und Rebekka hört das alles und während Esau auf der Jagd ist, sagt sie zu Jakob, du musst an die Stelle deines Bruders treten. Sie wird Ziegen schlachten und vorbereiten. Jakob auch, der viel weniger haarig ist als sein Bruder, mit diesen Ziegenfellen und mit den Kleidern seines Bruders bekleiden, damit er auf die Weise den Segen, der seinem Bruder bestimmt ist, bekommt. Und Jakob hat zunächst Angst, das zu tun, weil er sich auch damit rechnet, dass sein Vater den Betrug merkt. Aber Rebekka sagt ihm, sie übernimmt die Verantwortung dafür. Und dann geht Jakob wirklich in dieser Verkleidung und mit dem zubereiteten Fleischgericht zu Isaak, der zwar ein bisschen skeptisch ist an manchen Punkten, aber letztlich doch nicht merkt, dass nicht Esau, sondern Jakob vor ihm ist und ihm den Segen gibt. Und kurz nachdem Jakob hinausgegangen ist, kommt Esau, bereitet das, was er gejagt hat, vor, bringt es seinem Vater und dann stellt sich eben raus, dass schon jemand anders, sein Bruder, den Segen genommen hat. Und Esau bricht in Tränen aus und macht auch den Vorwurf, dass sein Bruder ihn zweimal betrogen hat. Und das ist auch ein Wort, das die Namenswurzel Jakobs hat, nämlich Akaf. Und so in diesem Zusammenhang kann man dann den Namen Jakobs nicht mehr unbedingt als jemand, der die Verse ergreift, sondern als Betrüger auch übersetzen. Und Isaak sagt auch, er kann Esau eigentlich keinen anderen Segen geben, gerade auch, weil er mit dem vorigen Segen ja dem Bruder versprochen hat, dass der andere Bruder ihm untergeordnet ist. Und das ist für Esau natürlich sehr bitter. Und es heißt dann auch, dass Esau plant, Jakob zu töten, aber warten will, bis sein Vater tot ist, um dem Vater sozusagen das nicht anzutun. Und Rebekka hört oder erfährt, weil wir wissen gar nicht, ob das etwas ist, was Esau laut gesagt hat, wird Rebekka klar, dass Esau plant, Jakob zu töten. Und von daher sagt sie Jakob, er soll zu ihrer Familie nach Aram gehen und dort warten, bis sie ihn zurückkommen lässt, wenn der Zorn Esaus verflogen ist. Und gleichzeitig sagt sie auch sowohl Jakob als auch Isaak, dem sie ihren Plan klar macht, dass er auf dem Wege auch eine Frau dort von den Aramäern, von ihrem Bruder Laban nehmen soll, damit er nicht auch wie Esau Kanaaniterinnen heiratet. Und Jakob macht sich auf den Weg und als Esau das hört, heißt es dann auch, dass er zu Ismael geht und eine Tochter Ismaels heiratet, auch zu seinen beiden kanaanäischen Frauen dazu. Ja, das ist im Groben der Konflikt, der also verschiedene Stufen hat. Und ich habe mal so ein paar Fragen dazu aufgeschrieben, die mir bei der Lektüre eingefallen sind. Zunächst mal, was die Bedeutung der Verheißung an Rebekka ist. Ob man sozusagen der Leser liest ja alles, was danach kommt, mit dem Wissen der Verheißung, die Rebekka gegeben worden ist und ob wir damit sozusagen sofort schon in eine Position kommen sollen, die Jakobs und auch Rebekkas Bemühungen selber, das Erstgeburtsrecht für Jakob zu erlangen, rechtfertigt, dass es sozusagen Gottes Wille ist oder Gottes Ankündigung. Dann ist die weitere Frage, ob man aus den Namen der Zwillinge oder auch aus ihrer Beschäftigung bzw. ihrem Tun, des Mann des Feldes, jagdkundig und der Schlichte im Zelt, steht da mehr, steht da moralisch etwas hinter, etwas Positives oder Negatives? Und ich denke natürlich auch gerade aus heutiger psychologischer Sicht wird man sich sicher auch fragen, wenn es hier gesagt wird, Isaak liebte Esau, weil er ein Jäger war und Rebekka liebte Jakob, was das eigentlich für die Familie sagt, wenn jeder von den Eltern einen der Söhne vorzieht. Und dann schließlich die Frage auch, wenn es ausdrücklich gesagt wird, dass Isaak kaum noch etwas sehen kann und das ja auch die Vorbedingung ist, dass die ganze Betrugsgeschichte funktioniert, steht da vielleicht eine metaphorische Bedeutung hinter. Das sind so die Fragen zu dem Konflikt, die mir eingefallen sind. Haben Sie vielleicht noch andere Fragen oder haben Sie auch ein paar spontane Gedanken, die so als Antwortmöglichkeiten auf die Fragen kommen? Brigitte.
Ja, ich habe eine Frage zu dem Segen. Nach unserer Vorstellung kann ja jeder Segen spenden und auch jedem Segen geben. Aber hier ist es ja scheinbar ein Rechtsakt, oder?
Ja, das sieht so aus, dass es hier eben um diesen speziellen Segen gibt, der Verheißung von Nachkommen, von reicher Nachkommenschaft und vom Land, der ursprünglich Abraham gegeben wird und der, warum auch immer, nur einem Sohn weitergegeben werden kann, wie wir es ja auch vorher bei Isaak und Ismael gesehen haben. Also nicht, dass Ismael überhaupt keinen Segen hat, er wird ja auch 12 Söhne haben, aber der Hauptsegen sozusagen, zu dem erwählten Volk zu werden, der kann nur mit einem weitergegeben werden. Und das ist natürlich auch schon eine Sache, die man an und für sich als problematisch sehen kann. Wieso geht das eigentlich nicht? Wieso hat Gott keinen Platz dafür, alle gleich zu segnen? Das ist natürlich auch ein Problem. Und dieser Konflikt wird sich in gewisser Weise eigentlich erst bei Jakobs Söhnen, die schließlich und endlich ja dann alle den Segen weitertragen werden, in gewisser Weise aufgelöst werden. Aber wir bleiben immer noch in den Generationen davor, wo eben immer einer auch ausgeschieden werden muss. Und von daher ist auch die große, dadurch auch ein Versuch von Exegeten zu erklären, dass eigentlich Jakob wirklich den Segen bekommen hat, der ihm gehörte, dass Isaak eben jeden seiner Söhne mit allgemeinen Segnungen hätte segnen können, aber der spezifische Segen eben dem einen vorbehalten ist.
Ist das nur Teil dieser Verheißung oder ist das auch im konkreten Leben so, dass so ein Segen eine solche Rolle innerhalb einer Familie spielt?
Nein, das ist wirklich nur hier für diese ersten Generationen, aus denen das Volk Israel hervorgeht. Es ist man auch heute üblich, in traditionellen Familien werden ja bei Beginn des Schabbat die Kinder gesegnet, und zwar so alle Mädchen und Jungen, und da wird kein Unterschied gemacht. Also eigentlich der einzige Vorteil, den der Erstgeborene rechtlich hat, ich weiß gar nicht, wie weit das heute noch Leute machen, vielleicht Ultraorthodoxe, dass er ein Recht hat, im Vergleich zu seinen Brüdern ein doppeltes Erbe zu bekommen. Aber das hat nichts mit Segen zu tun.
Okay, danke.
Frau Fricke.
Ja, ich habe das ja, glaube ich, schon mal gefragt, aber was ich so interessant finde, ist es, dass immer ein Nachgeborener der Auserwählte Gottes ist. Das ist mit Kain und Abel so, das ist jetzt eigentlich schon wieder so. Also der Jakob ist ja schon listiger und wendet eine ganze Reihe Taktiken an, aber offensichtlich ruht ja der Segen Gottes auf ihm. Und das ist ja bei Saul so, dass es der Jüngste ist. Bei David haben wir jetzt gehört, es ist Salomon, der Jüngste ist, der rankommt. Ja, wie kann ich sowas überhaupt verstehen? Denn sonst ist doch das Erstgeburtsrecht der älteste Sohn, glaube ich, ja, die große Freude im Leben der Eltern, ne? Die sprechen doch auch das Totengebet und die haben doch eine ganz, ganz besonders herausragende Stille. Das verstehe ich nicht.
Es ist wirklich ein ganz wichtiger Gegensatz in der Tora da ist, dass wir einerseits wirklich den Erstgeborenen hervorgehoben haben. Da wird ja auch im Zusammenhang mit dem Pessach wird ja auch gesagt, dass weil da ja auch die Erstgeborenen der Ägypter umkommen, dass von nun an jeder männliche Erstgeburt der Israeliten eigentlich Gott gehört und ausgelöst werden muss, so wie bei den reinen Tieren die Erstgeburt geopfert werden muss. Und im Buch Numeri wird ja auch beschrieben, wie die Erstgeborenen, die ja eigentlich dafür da gewesen wären, den Gottesdienst im Bundeszelt zu tun, wie die durch die Leviten ersetzt werden. Wir sehen also einerseits, und eben auch, was ich vorhin sagte, mit dem doppelten Erbe, das der Erstgeborene bekommt. Also wir sehen einerseits, dass sozusagen so rechtlich gesehen eigentlich völlig klar ist, dass der Erstgeborene was Besonderes ist. Und es scheint wohl Teil eben des freien Willens Gottes zu sein, dass eben gerade es immer umgekehrt geht, wie es eigentlich sein sollte. Das ist vielleicht ein ähnliches Motiv wie auch das der zunächst ja jahrelang unfruchtbaren Stammmütter, das wohl auch zum Ausdruck gebracht werden soll. Das ist eben keine normale Geburt, auch wenn sie unter natürlichen Bedingungen erfolgt, aber eben nicht unter wirklich natürlichen Bedingungen, sondern nur durch das Zutun, dass Gottes will, dass sie jetzt schwanger werden. Ja.
Ja.
Ja,
Danke.
das ist wirklich eine der großen Fragen, die das ganze Buch Genesis und eigentlich die Tora und teilweise dann eben auch mit David gerade noch die späteren Bücher auch durchziehen kann. Ja, um ein relativ radikales Beispiel zu geben, wie man diese Fragen und noch andere, die der Text aufwirft, auch beantworten kann. Darum habe ich hier einige Auszüge aus dem Kommentar von Rashi zu diesen Texten gewählt. Und Rashi natürlich, weil er ist sowieso der wichtigste der jüdischen Ausleger und er zitiert auch oft Midrashim. Also wir haben da eigentlich selten Dinge, die er selber erfunden hat, sondern Dinge, die er auch aus der jüdischen älteren Tradition ausgewählt hat. Und es ist auch insofern wichtig, als bei orthodoxen Juden es ja eigentlich nie Lektüre nur des biblischen Textes gibt. Es werden immer die Kommentare mitgelesen. Und es gibt ja auch sehr viele Bibelausgaben, wo die gleich mitgedruckt sind. Und bei Predigten am Schabbat werden auch die Ausleger immer benutzt. Und von daher kann man bei jedem, der orthodox aufgewachsen ist, davon ausgehen, dass er mehr oder weniger diese Sachen, die wir jetzt von Rashi kennen, Rashi lesen, kennt. Und wenn man damit aufgewachsen ist, und ich bin nicht damit aufgewachsen, aber ich kenne jetzt schon jahrelang diese Traditionen, man ist irgendwo schon nicht mehr in der Lage, den biblischen Text so zu lesen, als gäbe es Rashi nicht. Steht immer, man kann auch versuchen, bewusst sich davon frei zu machen und zu überlegen, geht es vielleicht auch anders, aber es ist irgendwo, ja, schon fast Teil der Geschichte, Gedanken, die automatisch dabei kommen. Und das zeigt eben auch nochmal die Wichtigkeit solcher Auslegungen, die also nicht einfach eine Auslegung war, die vor 1000 Jahren relevant war, sondern die bis heute als eigentlich autoritative Interpretation des biblischen Textes ge gelesen wird. Was nicht heißt, dass man ihr nicht widersprechen darf. Jetzt, wir hatten ja bei manchen, die schon andere Veranstaltungen bei mir mitgemacht haben, haben sicher auch gesehen, dass gerade Ramban sehr oft Rashi zitiert und dann sagt, nein, stimmt nicht, und eine andere Auslegung bringt. Also das geht durchaus, aber man kann halt nicht es einfach ignorieren. Das ist sozusagen nicht akzeptiert. Ja, sehen wir mal, was Rashi dazu macht. Und die Söhne stießen sich in ihr. Das ist das hebräische Verb Yitrotzetzu. Dieser Schrifttext verlangt eine Erklärung, denn wenn es einfach so Stöße gewesen wären, was er meint, wie sie bei einer Schwangerschaft normal sind, warum steht dann geschrieben, dass sie also fragt, wenn das so ist, wofür ist mir dies? Unsere Lehrer legten es aus von Laufen, Rizza, das ist also derselbe Wortstamm, Yitrotzetzu und Rizza. Wenn sie am Eingang der Toraschule von Shem, dem Sohn Noachs, der eine solche Toraschule im rabbinischen in der rabbinischen Tradition zugeschrieben wird. Wenn sie dort vorbeiging, kam Jakob nach vorne, lief und zappelte, um herauszukommen. Wenn sie am Eingang eines Götzenkults vorbeikam, zappelte Esau, um herauszukommen. Eine andere Auslegung, sie stießen einander und stritten sich um das Erbe beider Welten. Also damit ist gemeint, diese Welt und die kommende Welt. Und sie sagte, wenn das so ist, wenn die Qual der Schwangerschaft so groß ist, wofür ist mir dies, dass ich nach der Schwangerschaft verlangt und um sie gebetet habe? Dann aus der Verheißung, aus deinem Innern werden sie auseinandergehen. Vom Innern an sind sie voneinander getrennt. Dieser zu seiner Bosheit, dieser zu seiner Schlichtheit. Eine Nation wird stärker als die andere Nation sein. Sie werden nicht gleich groß sein. Wenn der eine sich erhebt, fällt der andere. Bei der Geburt heißt es dann ja, und siehe Zwillinge, defektiv geschrieben, Tomim, während es bei den Zwillingen von Tamar die auch Zwillinge gebiert, in die volle Schreibung Teumim ist und da auch die Erklärung bei Tamar, da beide Gerechte waren. Hier war einer ein Gerechter und einer ein Frevler. Dann wird die rötliche Farbe Esaus erklärt, ein Zeichen, dass er Blut vergießen wird. Und danach kam sein Bruder heraus. Ich hörte eine homiletische Auslegung, die nach dem Wortsinn geht. Zu Recht hat er ihn an seiner Ferse festgehalten. Jakob wurde vom ersten Tropfen gezeugt und Esau vom zweiten. Lerne von einem Rohr mit enger Öffnung. Gib zwei Steine, einen nach dem anderen hinein. Derjenige, der als erster hineingelangt ist, wird als letzter herauskommen. Und derjenige, der als letzter hineingelangt ist, wird als erster herauskommen. Daraus ergibt sich, dass Esau, der als letzter gezeugt wurde, als erster herauskam. Und Jakob wollte ihn aufhalten, damit er der Erste bei der Geburt wie bei der Zeugung sei, ihre Gebärmutter öffne und zu Recht die Erstgeburt nehme. Und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Ein Zeichen, dass es jenem nicht gelingen wird, sein Königtum zu Ende zu bringen, bis dieser dasteht und es ihm wegnimmt. Und die Jungen wuchsen heran und Esau, solange sie klein waren, waren sie an ihren Taten nicht erkennbar. Und man nahm ihre Natur nicht genau wahr. Als sie 13 Jahre, also Bar Mitzwa wurden, in diesem Jahr ging der eine in die Lehrhäuser, der andere zum Götzendienst. Wurde ein jagdkundiger Mann, seinen Vater mit seinem Mund zu jagen und zu betrügen. Er fragte ihn, Papa, wie verzehntet man Salz und Stroh? Was sind Dinge, die man nicht verzehnten muss? Sodass sein Vater dachte, dass er es mit den Geboten genau nimmt. Ein Mann des Feldes nach dem Wortsinn. Ein müßiger Mensch, der mit seinem Bogen wilde Tiere und Vögel jagt. Schlicht, also das Wort Tam, kennt sich mit all dem nicht aus. Sein Mund ist wie sein Herz. Wer nicht scharfsinnig darin ist zu betrügen, wird Tam genannt. Sitzt in den Zelten, im Zelt von Shem und im Feld von Ever. Der Urenkel Shems ist nach Genesis 11 und dem eben auch eine Torah-Schule zugeschrieben wird. Dann heißt es, als Esau von der Jagd kommt und er war müde, vom Morden, wie es heißt, meine Seele ist müde über die Getöteten, was im Zusammenhang bei Jeremia eigentlich eher ein müde, ein traurig sein über den Anblick der Getöteten meint. Dann sagt Esau ja zu Jakob, lass mich verschlingen, ich öffne meinen Mund, dann gieß viel in ihn hinein. Von dem Roten, von diesem Roten. Rote Linsen, denn an diesem Tag war Abraham gestorben. Dass er nicht sehe, wie Esau, der Sohn seines Sohnes, vom rechten Weg abweicht. Und dies wäre nicht das gute Alter, das der Heilige gepriesen sei, er ihm versprochen hatte. Daher kürzte der Heilige gepriesen sei er 5 von seinen Lebensjahren. Denn Isaak lebte 180 Jahre und jener 175 Jahre. Das muss man natürlich erklären, dass man nicht meint, wenn Abraham weniger Jahre als Isaak gelebt hat, dass er vielleicht weniger fromm oder weniger beliebt bei Gott war. Und Jakob kochte Linsen, um über die Trauer zu trösten. Und dann gibt es auch eine Erklärung, warum gerade Linsen als Trauergericht benutzt werden. Dein Erstgeburtsrecht. Also warum will Jakob das haben? Da der Gottesdienst den Erstgeborenen obliegt. Jakob sagte, dieser Frevler ist nicht würdig, dass er dem Heiligen gepriesen sei, er Opfer darbringe. Und Esau sagt ja, als er um das Essen bittet, siehe, ich werde sterben, wo man nach dem Wortsinn wohl denken würde, wenn ich jetzt nicht schnell was zu essen bekomme, breche ich zusammen. Esau sagte, was ist das Wesen dieses Gottesdienstes? Er, Jakob, sagte zu ihm, mehrere Warnungen, Strafen und Todesstrafen sind an ihn gebunden, wie gelehrt wird. Darauf steht die Todesstrafe, Trunkenheit vom Wein und ungepflegte Haare, also die beim Gottesdienst zu haben. Da sagte er, ich werde durch ihn sterben, warum soll ich also Gefallen an ihm haben? Und Esau verschmähte, die Schrift bezeugte seine Bosheit, dass er den Dienst an Gott verachtete. Ja, dann springen wir weiter, wo es heißt, dass Esau im Alter von 40 Jahren seine Frau nimmt. Esau ist mit einem Schwein zu vergleichen, wie es heißt, Es frisst das Schwein sein Laub ab. Wenn dieses Schwein da liegt, breitet es seine Klauen aus, um zu sagen, seht, dass ich rein bin. Denn Schweine sind ja Paarhufer, was eine der Bedingungen für koschere Tiere ist, aber sie sind keine Wiederkäuer. So sind diese, die Fürsten Esaus. Sie rauben und sind gewalttätig und geben sich als koscher aus. All die 40 Jahre hatte Esau Frauen gejagt, ihren Männern weggenommen und ihnen Gewalt angetan. Als er 40 Jahre alt wurde, sagte er, Jahren geheiratet, auch ich werde es so tun. Und sie, Esaus Frauen, waren Bitterkeit, all ihr Tun war Betrübnis für Isaak und für Rebekka, denn sie dienten Götzen. Und dann schließt er sofort an, am Anfang von Kapitel 27, und seine, Isaaks Augen, wurden trüb. Von deren Rauch, also dem Weihrauch des Götzendienstes seiner Schwiegertöchter, eine andere Auslegung, in dem Moment, als er auf dem Altar gebunden war und sein Vater ihn schlachten wollte, öffnete sich der Himmel, die Dienstengel sahen es und weinten. Ihre Tränen fielen herab und fielen auf seine Augen. Daher wurden seine Augen trüb. Eine andere Auslegung, damit Jakob die Segen nehme. Und dann kommt ja der Satz, bei dem man meinen könnte, Jakob lügt seinen Vater an, wenn er nämlich sagt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und das kann man auch anders auslegen, wie man sieht, ich bin es, der dir bringt, und Esau ist dein Erstgeborener. Komm näher, dass ich dich betaste. Isaak sagte bei sich, es ist nicht Esaus Art, den Namen Gottes im Mund zu führen. Und dieser hat gesagt, denn der Ewige, dein Gott, hat es vor mich kommen lassen. Die Stimme Jakobs, die eben Isaak meint zu hören, der bitten spricht, steh doch bitte auf. Aber Esau spricht aufreizend, mein Vater, stehe auf. Und er sagte, also Jakob, ich bin es. Er sagte nicht, ich bin Esau, sondern ich bin es. Und er, also Isaak, erzitterte, er war verwundert. Und eine homiletische Auslegung, er sah die Hölle offen unter ihm. Und gesegnet wird er auch sein. Dass man nicht sagt, wenn Jakob seinen Vater nicht betrogen hätte, hätte er die Segen nicht bekommen. Daher äußerte er seine Zustimmung und segnete ihn mit Absicht. Und dann ist ja der Vorwurf Esaus, dass Jakob mit Betrug gekommen ist. Das Wort erklärt Rashi jetzt mit Weisheit. Dann noch die weiteren Worte Esaus zu dem Namen Jakobs. Darum heißt er, vielleicht wurde er Jakob genannt mit Blick auf das Ende, dass er mich überlisten, es muss ja Jaakweini heißen, wird. Der Midrash Tanhuma, warum erzitterte Isaak? Er sagte, vielleicht liegt eine Schuld auf mir, dass ich den Jüngeren vor dem Älteren gesegnet und die Rangordnung geändert habe. Da begann Esau zu schreien, er hat mich zweimal überlistet. Da sagte sein Vater zu ihm, was hat er dir getan? Er sagte zu ihm, mein Erstgeburtsrecht hat er genommen. Da sagte er, deshalb war ich bedrängt und erzitterte, dass ich etwa das Recht übertreten habe. Jetzt stellt sich heraus, den Erstgeborenen habe ich gesegnet und gesegnet wird er auch sein. Ja, soweit Rashi. Was sind da für Eindrücke von dieser Interpretation? Brigitte.
Ja, es kommt mir irgendwie so vor, als müsste auf Teufel komm raus eine Erklärung dafür gefunden werden oder Argumente dafür gefunden werden, warum der Esau jetzt der Böse ist und der Jakob eben nicht. Weil man mit dieser göttlichen Ungerechtigkeit, die ja irgendwo da drin steckt, oder diese Unerklärlichkeit, weil die muss irgendwie eine Begründung finden, die alle akzeptieren können. Also Ich könnte mir einfach vorstellen, man kann auch ganz anders argumentieren, wo der Esau besser bei wegkommt. Weil das hat ja nun, wie wir auch aus der anderen Geschichte kennen, ganz erhebliche Folgen für diesen Esau, der eben bis heute innerisraelisch so einen schlechten Ruf hat und für alle möglichen Verbindungen dient, wenn es um schreckliche Personen und schreckliche Menschen geht.
Ja, Bärbel.
Kann dem nur beipflichten. Ich finde die Erklärungen für den Esau und die Argumente finde ich also herbeigesucht und absurd zum Teil. Also was für ihn wollte man denn damit erreichen, dass man ihn so schlecht darstellt? Man hätte ja ein bisschen was, aber der ist ja in allen Bereichen ist der ganz unten.
Ja, mir geht es also auch so jedes Jahr wieder, wenn ich zu dem Wochenabschnitt einen Blick auf Rashi werfe. Und es fällt auch deswegen so besonders auf, weil Rashi normalerweise jemand ist, der sich wirklich um den Wortsinn bemüht. Und man muss nicht allem zustimmen, was er sagt. Aber im Normalfall ist das wirklich eine relativ sachliche Erklärung, die er bringt. Und wenn man das eben vergleicht mit anderen Beispielen, fällt es einem noch mehr auf, dass diese Sachlichkeit ihn hier irgendwo im Falle Esaus offensichtlich verlassen hat. Das sind wirklich Dinge, die zum Teil sehr weit hergeholt sind, zwar auf, ich würde sagen, auf eine scharfsinnige Weise, aber man sieht hier eindeutig, dass Absichten da sind und man wirklich eben wie mit Gewalt in eine bestimmte Richtung gehen will. Das wird schon ziemlich klar bei Rashi. Bevor wir uns die Gründe dafür ansehen, wir haben schon in der Bibel selber auch einige Zitate, die uns zeigen, dass die biblische Tradition auch eine kritischere Sicht Jakobs gerade sieht und im Gegenzug könnte man sagen, da wohl auch Esau weniger schwarz malt. Das eine ist im 12. Kapitel des Propheten Hosea und das wird auch tatsächlich als Prophetenlesung zu der Geschichte von Jakob und Esau gelesen, also von daher auch ein bekannter Text. Und da geht es eigentlich um Gerichtsworte Hoseas gegen Israel, das Nordreich insgesamt, aber Jakob als Israel, Jakob als Stammvater dieses Volkes wird damit sozusagen als derjenige, der schon vorgebildet hat, was das Volk später tun wird, gesehen. Und hier heißt es ganz scharf bei Hosea, einen Streit hat der Ewige mit Juda und heimzusuchen an Jakob gemäß seiner Wege, entsprechend seines Tuns wird er ihm zurückgeben. Im Bauch betrug, da haben wir wieder das Verb Akkaf, er seinen Bruder und in seiner Stärke rang er mit Gott. Das ist dann das, was wir beim nächsten Mal sehen werden, der Kampf Jakobs mit einem unbekannten Mann, hinter dem möglicherweise Gott steht, bevor er sich mit Esau versöhnt. Und hier wird ganz klar gesagt, er betrug seinen Bruder und hat damit eigentlich schon das betrügerische Verhalten seiner Nachkommen vorgegeben. Also da kommt Jakob eigentlich gar nicht so gut weg. Und es ist durchaus möglich, weil Hosea ja einer der frühen Propheten ist, dass eigentlich diese Tradition älter ist als die im Buch Genesis und die Beschreibung in Genesis schon versucht, das eben abzuschwächen, auch damit, dass die erste Namenserklärung, die für den Namen Jakob gegeben wird, eben nicht von dem Verb für betrügen kommt, sondern von dem Wort für Verse, das dieselben Konsonanten hat. Und das Versenhalten ist noch ein bisschen unschuldiger, könnte man sagen. Und man kann es auch vergleichen mit wie die Geburt der Zwillinge von Tamar geschildert wird, da ist es ja nicht nur ein, dass der eine den anderen festhält, sondern wir haben ja dann von Peretz, dessen Name ja als Durchbruch bezeichnet wird, der so offensichtlich Gewalt angewendet hat, um als Erster geboren zu werden. Und vielleicht musste man sich das auch bei Jakob so vorstellen, nur wird es hier eben etwas gelinder gesagt, Er hat ihn an der Ferse festgehalten, um ihn irgendwie aufzuhalten. Aber da mag auch ein wesentlich stärkerer Kampf hinterstehen. Und dann sehen wir natürlich, und das haben auch die traditionellen Ausleger immer sehr klar gesehen, dass die weitere Geschichte Jakobs eigentlich schon auch eine Vergeltung Maß für sein Tun ist. Denn als er dann ja nach Aram zu seinem Onkel Laban flieht und sich in dessen Tochter Rachel verliebt, verpflichtet er sich ja auch 7 Jahre für Rachel zu dienen. Aber in der Hochzeitsnacht legt ihm sein Schwiegervater die andere Schwester, die er gar nicht haben wollte, Lea, ins Bett. Und als Jakob sich danach beschwert, sagt Laban ihm: Bei uns wird es nicht so gemacht, dass man die Jüngere vor der Älteren gibt. Also hier zu sagen, wir halten die Reihenfolge ein. Danach bekommt er dann zwar auch Rachel, aber das ist natürlich auch eine klare Spitze zu sagen, dass Jakob das nicht hätte tun dürfen. Und manche Ausleger sagen dann auch, also selbst wenn man in Betracht zieht, dass Rebekka eben von der Verheißung wusste und weiß, also eigentlich ist Jakob der Verheißene und er hat einen besseren Charakter vielleicht als Esau, aber man hätte das Gott überlassen müssen, dass er die Verheißung sich erfüllen lässt und nicht selber diese Betrügereien planen sollen, um das durchzuführen. Denn wenn Gott es so verheißen hat, wird er auch schon Wege finden, es so durchzusetzen. Und darum muss Jakob, auch wenn er letztlich Jakob ja mit diesem Betrüger weitermacht, Gott mit diesem Betrüger Jakob weitermacht, muss Jakob aber doch den Preis dafür bezahlen, dass er sich etwas genommen hat, was ihm eigentlich nicht gehört hat, beziehungsweise nur Gott ihm geben kann. Und das wird uns auch weiter beschäftigen, wenn wir beim nächsten Mal die Versöhnung zwischen Jakob und Esau sehen, dass Jakob durchaus sich anstrengen muss, um diese Versöhnung zu erlangen und nicht einfach heißt, okay, du bist halt derjenige, auf den die Verheißung ist und damit hat es sich. Ja, das, also von daher können wir auch sehen, dass in biblischen Texten selber durchaus auch angelegt ist, den Konflikt zwischen Jakob und Esau anders zu sehen. Und natürlich, was dahinter steckt bei Rashi, ist, dass eben zu seiner Zeit, schon zur Zeit der Midrashim, klar war, dass Esau nicht der biologische Esau, der Zwillingsbruder Jakobs ist, sondern das Symbol für das christliche Rom. Und damit eigentlich der ganze Frust über das Leben unter christlicher Herrschaft zum Ausdruck kommt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich die Lebensdaten Raschis etwa 1040 bis 1105 ansieht, 1099 waren die Pogrome an den Juden, 1096 die Pogrome an den Juden, als die Kreuzfahrer zum ersten Kreuzweg ausgezogen sind. Und das sind eben gerade die Gemeinden von Worms, Mainz und Speyer, Köln auch vernichtet worden. Raschi lebte zu der Zeit schon wieder in Troyes. Also er ist war nicht selber betroffen, aber es sind Leute, die er kannte, mit denen er studiert hat in Worms und Mainz, dabei umgekommen. Und von daher denke ich immer, wenn ich das lese, da kommt auch dieses Trauma der Pogrome, und das war jetzt das erste Mal, dass wirklich so massiv Gewalt gegen Juden angewendet wurde, kommt sicher auch in seinem Kommentar zum Ausdruck. Ja, wer das genauer untersucht hat, ist Israel Yuval, Professor inzwischen Emeritus von der Hebräischen Universität, der sehr viel dazu beigetragen hat, eben auch den Einfluss des Christentums und christlicher Interpretationen auf jüdische Interpretationen zu sehen. Und er gibt uns hier erstmal einen Versuch, wie man die ursprüngliche Geschichte im Buch Genesis vielleicht auch anders lesen kann, nach dem Wortsinn. Und geht dann eben darüber weiter, wie im Grunde genommen die Interpretation von Rashi und von den Texten, auf die er aufbaut, zustande gekommen ist. Ja, also zunächst mal, als er sich mit der wörtlichen Interpretation befasst, und da legt er auch sehr viel Wert auf, was die Eltern eigentlich schon angelegt haben in diesem Konflikt. Die Erzählung von den Zwillingsbrüdern fängt nicht gut an. Noch bevor die beiden überhaupt geboren sind, verkündet Gott ihrer Mutter Rebekka: Zwei Völker hast du im Bauch. Die unruhigen Bewegungen der Embryos in ihrem Leib bereiten ihr Schmerzen. Die schwere Schwangerschaft deutet auf eine schwere Geschichte voraus. Zwei Völkerschaften werden aus deinem Innern auseinandergehen. Ein Volk wird mächtiger als das andere und der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Im Gegensatz zu der verdeckten Konkurrenz zwischen Isaak und Ismael ist die Feindseligkeit, die der biblische Bericht Esau entgegenbringt, offenkundig und getränkt von schweren Erinnerungen an Liebe, Hass und Furcht. Was der biblische Erzähler beabsichtigte, war wohl eine Auseinandersetzung mit der politischen Realität seiner Zeit, als das Brudervolk Edom in Konkurrenz zu Juda und Israel stand. Und so projizierte er das Missbehagen an den gegenwärtigen Zuständen in die dunkle mythische Urgeschichte hinein. Esau und Jakob sind, wie seinerzeit Kain und Abel, Söhne desselben Vaters und derselben Mutter, im Unterschied zu Ismael und Isaak, die vom selben Vater abstammten, aber von zwei verschiedenen Müttern. Je enger die Verwandtschaft, desto heftiger der Konflikt. Isaak ist der erste im Lande geborene Nachkomme Abrahams. Der Emigrant Abraham wollte nicht, dass sein Sohn sich mit den Bewohnern des Landes verschwägern sollte. Daher ließ er seinen vertrauten Diener kommen und schickte ihn an den Ort, der auf Anhieb am wenigsten zu erwarten gewesen wäre, nämlich an seinen Herkunftsort Aram, von wo er viele Jahre zuvor auf göttliches Geheiß ausgezogen war. Nun betreibt er die Verbindung seines Sohnes mit eben jenen Kreisen, von denen er sich damals getrennt hatte. Die erfolgreiche Mission von Abrahams Gewährsmann führt zu einer weiteren Trennung von der Ursprungsfamilie und zu einer zweiten Reise aus Aram, dem Land der Väter, nach Kanaan, ins Land der Verheißung. Diesmal ist es Rebekka, die sich auf den Weg macht. Auch sie gibt dem fremden Land und dem unbekannten Bräutigam den Vorzug vor ihrer Familie und ihrem Vaterhaus. Anders als Abraham und Sarah stammen Isaak und Rebekka also aus verschiedenen Ländern. Möglicherweise ist die Kluft, die sich zwischen ihren beiden Söhnen auftun wird, in ihnen selbst angelegt. Die erste Begegnung von Rebekka, einem jungen Mädchen aus Aram, und Isaak, einem nicht mehr jungen Mann auf heimischem Gelände, findet auf freiem Felde statt. Nach langem, beschwerlichen Kamelritt ist Rebekka im Negev angelangt und schickt sich an, die Bekanntschaft ihres Zukünftigen zu machen. Sie weiß genau, woher sie kommt und wohin sie unterwegs ist und wen sie treffen wird. Isaak dagegen, der ihr bestimmte Partner, hat keine Ahnung von dem, was ihm bevorsteht. Da ging Isaak hinaus, sich im Feld zu ergehen, gegen Abend, wie er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte. So kommt die erste Begegnung zustande. Da erhob er seine Augen und schaute. Sieh da, Kamele kommen. Da erhob Rebekka ihre Augen und sah Isaak. Jeder von ihnen erhebt seinen Blick. Beide sehen etwas, aber Isaak nimmt Rebekka nicht wahr. Was er sieht, sind Kamele. Rebekka dagegen sieht Isaak. Isaak geht ziel- und absichtslos im Feld umher. Rebekka dagegen erkundigt sich, wen sie vor sich hat. Sobald sie erfährt, dass es der ihr bestimmte Ehemann ist, verschleiert sie sich und zieht sich sozusagen in die Rolle der unsichtbaren Frau zurück. Darauf folgt ein weiteres Zwiegespräch, diesmal zwischen dem Diener und Isaak, wobei die Anwesenheit der verschleierten Rebekka immer weiter zurücktritt. Da erzählte der Diener Isaak alles, was er vollbracht hatte. Isaak brachte sie ins Zelt seiner Mutter Sarah, er nahm Rebekka, sie wurde seine Frau und er liebte sie. So tröstete sich Isaak nach dem Tod seiner Mutter. Zwei Figuren, die bisher nur eine Nebenrolle in der Geschichte gespielt haben, treten nun ins Rampenlicht. Die eine ist Isaak, dem die Braut ohne eigenes Zutun auf Geheiß seines Vaters durch den Diener zugeführt wird, obwohl er bereits 40 Jahre alt ist. Die andere ist Sarah. Obwohl sie schon 3 Jahre tot ist, schwebt ihr Geist immer noch über ihrem Sohn. Dagegen sind zwei Hauptfiguren in der Erzählung von Isaaks Verheiratung, die bis dahin sehr aktiv waren, von hier an verschwunden. Abraham und Rebekka. Rebekka wird nun zu einem Ersatz für die tote Mutter ohne eigene Persönlichkeit. Ihre Identität wird von der übernommenen Rolle scheinbar aufgesogen. Von hier an und weiter ist ihr Platz im Zelt ihrer Schwiegermutter. Der Gegensatz zwischen Isaak, dem Mann des Feldes, und Rebekka, die sich im Zelt verborgen hält, ist eine Metapher für die Verschiedenheit der beiden Gestalten, der beiden Symbole. Das Feld ist der Aktionsbereich des Menschen, der in der Natur im offenen Raum lebt. während das Zelt für Unschuld und Verschlossenheit steht. Doch trotz ihrer Abgeschiedenheit ist Rebekka diejenige, die gut sieht, wohingegen Isaaks Augen schwach werden sollen, sodass er gar nichts mehr sieht. Rebekka, deren Wirkungskreis die Verborgenheit des Zeltinnern ist, sieht besser als ihr Mann, dessen Raum das freie Feld ist. Dieser Unterschied zwischen Feld und Zelt hat eine weitere Dimension. Isaak ist der erste Landwirt unter den Patriarchen. Er ist im Lande ansässig, im Unterschied zu seiner Frau, seiner Mutter und seinem Vater, die allesamt als Hirten oder Händler von auswärts zugewandert waren und keinen festen Wohnsitz hatten. Das Zelt ist ein Sinnbild der Fremdheit und Vorläufigkeit, Wohnung des Exilanten und des Nomaden. Das Feld dagegen bezeichnet Bodenständigkeit, eine feste Verbindung zum Land. Die Verschiedenheit der Eltern führt zu Verschiedenheit der beiden Söhne, der um die Vorherrschaft ringenden Zwillinge. Von dem bodenständigen Isaak stammt der Mann des Feldes ab. Und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Und von der Mutter, die im Zelt sitzt, stammt Jakob, ein schlichter Mann, der im Feld sitzt, ab. Daher liebt Isaak seinen Sohn Esau und Rebekka liebt ihren Sohn Jakob. Esau wird als Isaaks älterer Sohn bezeichnet und Jakob als Rebekkas Sohn. Die Charakteristika der Eltern finden sich in den Kindern stärker ausgeprägt. Der Nachfahre des Landwirts, der mit der ansässigen Bevölkerung um Wasserrechte streitet, ist Esau, der von seinem Schwert lebt und eine stattliche Truppe zum Empfang seines heimkehrenden Bruders aufbietet. Jakob dagegen flieht ins Ausland, wenn er sein Leben bedroht sieht. Esau ernährt sich von wildem Getier, das er im Freien erlegt. Jakob dagegen von gekochter Speise, die ihm seine Mutter im Zelt bereitet. Der Verkauf der Erstgeburt vollzieht sich, als Esau erschöpft vom Feld heimkehrt. Offenbar hat er nichts erjagt und ist hungrig geblieben. Daraufhin verkauft er seine Erstgeburt für Brot und ein Linsengericht, zu Hause gekochtes bzw. gebackenes Essen. Und der Vorrang geht vom Mann des Feldes auf den Mann des Zeltes über. Doch Isaak weiß nichts von dieser Gewichtsverschiebung. Er ist blind und lebt in der Vergangenheit. In hohem Alter, kurz vor seinem Tod, bittet er Esau: Geh hinaus ins Feld und jage mir ein Stück Wild, damit er ihn segnen kann. Das hört Rebekka. Im freien Feld hatte sie gutes optisches Vermögen bewiesen. Im Innern des Zelts ist es die akustische Wahrnehmung, die ihr zugute kommt. Während Esau zum Jagen ins Feld hinausgeht, weiß sie ihren Vorteil zu nützen. Rasch bereitet sie ein Fleischgericht aus dem ihr zur Verfügung stehenden Kleinvieh zu. So gewinnt Jakob den Segen, der dem Erstgeborenen vorbehalten war. Denn sein Vater hatte seinen Geruch als Geruch des Feldes identifiziert. Sowohl Esau als auch sein Vater werden als esslustig dargestellt. Beide sind bereit, für schmackhaftes Essen die Erstgeburt bzw. den Erstgeburtssegen dahinzugeben. Der erschlichene Segen und die usurpierte Vorrangstellung ziehen Jakob Esaus Hass zu. Auf Betreiben seiner Mutter flüchtet er zu deren Ursprungsfamilie, wobei er allerdings die Verbindung zu seiner eigenen Familie abbricht und ins Exil gerät. Nach 20 Jahren im Ausland erhält er die göttliche Weisung: Kehr zurück ins Land deiner Väter, in deine Heimat. Hier handelt es sich nicht mehr darum, vom eigenen Ort weg in ein fremdes Land zu gehen, wie bei Abraham und bei Rebekka, sondern um die Rückkehr des zeitweilig Exilierten in sein angestammtes Land. Vielleicht will der biblische Erzähler dadurch zu verstehen geben, dass nicht der Fremde, der sich dort niederlässt, zum festen Besitzer des Landes wird, auch nicht der Mann des Feldes, der dort wohnt, sondern ausgerechnet der verlorene Sohn, der aus dem Exil ins Land heimkehrt. In der Tat wird Isaaks Segen über Jakob erst ganz am Ende der Erzählung von Jakob und Esau realisiert. Nachdem Jakob ins Land zurückgekehrt ist, kauft er in Sichem das Stück Feld, wo er sein Zelt aufschlug. Nun erwirbt auch Jakob, wie seinerzeit Abraham, vergleiche Genesis 23, den Erwerb der Grabhöhle für Sarah, ein Stück Land in Kanaan. Im Anschluss daran wird geschildert, wie Esau das Land verlässt, wobei der biblische Bericht nicht mit Worten spart, um die Tragweite dieses Geschehens zu verdeutlichen. Da nahm Esau seine Frauen, seine Söhne und Töchter und alle Angehörigen seines Haushalts, sein Kleinvieh und Großvieh, den gesamten Besitz, den er im Land Kanaan erworben hatte, und ging in ein anderes Land vor seinem Bruder Jakob. So wohnte Esau im Bergland von Seir. Esau, das ist Edom. Über Jakob dagegen heißt es anschließend: So saß Jakob im Lande, wo seine Väter gewohnt hatten, im Land Kanaan. Damit ist die Verheißung erfüllt. Die beiden Brüder haben sich getrennt und Jakob ist zum Besitzer des Landes geworden. Demnach ist die Erzählung insgesamt als verdeckte Polemik gegen ein entgegengesetztes Narrativ mit umgekehrten territorialen Ansprüchen zu lesen. So wird ein historischer Mythos zur Rechtfertigung aktueller politischer Verhältnisse geschaffen. Die vom Erzähler vertretene Ideologie leitet das Recht auf den Besitz des Landes von einer göttlichen Verheißung ab und weist die Gegenargumente der im Land oder in seiner Nachbarschaft ansässigen Bevölkerung zurück. Das Kernstück des biblischen Anspruchs auf den Besitz des Landes ist der Vorrang des Heimkehrers aus dem Exil vor dem im Lande Wohnhaften, da der auswärtige Siedler in göttlicher Vollmacht auftritt, nicht mit Berufung auf Gewohnheitsrecht oder Anciennität. Was hier bestritten wird, ist die Ansässigkeit als Grundlage für den Anspruch auf den Besitz des Landes. Jakob und seine Nachkommen werden als die designierten Herren des Landes geschildert, wohingegen Esau und Ismael ihnen untertan sein sollen. So lagen die realen Verhältnisse zur Zeit des ersten Tempels nach der Unterwerfung Edoms durch David. Gegen Endausgang der Epoche des ersten Tempels, als das Königreich Juda von den Babyloniern vereinnahmt worden war, hatte Edom die Gelegenheit genützt und Randgebiete von Juda im nördlichen Negev in seinen Besitz gebracht. Seitdem galt Edom als treuloser Bruder, dessen Verrat durch härteste Bestrafung zu rächen war. Ja, machen wir hier erstmal einen Einschnitt. Das ist also der Versuch von Israel Yuval, hier einerseits auch eine Möglichkeit einer eher wörtlichen Interpretation des Konfliktes zu bringen und auch zu versuchen, ihm einen realen historischen Hintergrund zu geben. Es sind dazu Anmerkungen. Frau Fricke.
Ja, ich fand den Satz ganz spannend, der eben kam. Darauf verkaufte er seine Erstgeburt für Brot und ein Linsengericht, zu Hause gekocht bzw. gebackenes Essen. Und der Vorrang geht vom Mann des Feldes auf den Mann des Zeltes über. Das finde ich ist ein ziemlicher Schlüsselsatz, glaube ich, im Verständnis dessen, was da passiert. Und ich denke, da ist vielleicht auch so neolithische Revolution noch dabei oder Bronzezeit, dass es ums Sesshaftwerden geht und um ein Nomadentum. Das heißt, also wie es für mich aussieht von hier, bleibt ja der Esau vielleicht auch eher Nomade mit seinem Vieh und zieht herum, während ja für die Gründung des Staates Israel oder Juda eben eine Sesshaftigkeit ja notwendig ist. Und also ich habe gelesen, dass mit der Sesshaftigkeit eben auch Aggressionen viel mehr aufkamen unter den Menschen, weil die ja einfach näher beieinander waren und man kämpfen musste um das Land, das einem gehörte, dass man genügend anbauen konnte, sodass so größere Konflikte, Streitigkeiten bei wirklichen Nomaden in früherer Zeit, es waren auch weniger Menschen, gar nicht so gegeben waren, wie erst mit dem Zeitpunkt des Sesshaftwerdens. Und vielleicht spiegelt dieser Bruderkonflikt das auch wider, dass da eine Veränderung der Lebensart stattfindet in dieser Zeit.
Ja, das ist durchaus etwas, was auch in der Exegese überlegt worden ist, ob ja eben ein dieser Konflikt zwischen Nomadentum und Sesshaftwerden da ist. Das kann man eigentlich sogar schon bei Kain und Abel auch vermuten, denn auch Abel bringt ja von den Tieren, von seiner Herde etwas da und ist von daher anzunehmen, dass er ein Nomade ist, während Kain von den Feldfrüchten da wird. Und auch da haben wir eigentlich den Sieg des Sesshaften. Und es ist natürlich auch klar, dass diese Konflikte entstehen, weil es ja eine andere Art ist, das Land zu nutzen. Für die Sesshaften sind die Nomaden mit ihrem umherziehenden Vieh störend, weil das Vieh eben das Angebaute auffressen kann. Und den Nomaden wird natürlich durch bebautes Land ihr Weidegrund schließlich und endlich immer mehr eingeschränkt. Und das macht auch durchaus für das heutige Israel gerade im Negev diesen Text noch oder diese Texte noch mal relevant, weil wir da ja auch noch die beduinische Bevölkerung haben, die ursprünglich zwar nicht mehr Vollnomaden waren, aber schon durch das Land gezogen sind und andererseits schon in den ersten Jahren vor der Staatsgründung und dann verstärkt noch nach 1948 eben auch feste Ansiedlungen im Negev gebaut worden sind und sich da eigentlich auch dieser Vergleich nahelegt und man vielleicht auch in die Bibel gucken kann, wie man solche Konflikte weniger feindlich lösen kann dann auch. Also das spielt sicher auch eine ganz wichtige Rolle hier in der Geschichte.
Aber diesen Satz fand ich wirklich sehr klärend, wollte ich nur sagen. Also für mich zumindest zum Verständnis. Ja, danke.
Anita.
Ja, was mir noch durch den Kopf geht, ist dann auch die Interpretation, dass diejenigen, die aus dem Exil kommen, oder aus der Fremde kommen und die Landverheißung haben, diejenigen sind, die hier Recht bekommen, sozusagen gegenüber den Ureinwohnern. Das ist ja ein Narrativ, das für alle Eroberungszüge gilt. Also, ob das jetzt, ich sag mal, Lateinamerika betrifft, ob das die USA betrifft, ob das Australien betrifft, das ist ja was, was sich einfach durchgehend gehalten hat. Das ist auch spannend, ob das übergegangen ist, sozusagen auch in christliche Kontexte, ob dieses Narrativ von den Eroberern auch mit irgendwo genutzt worden ist, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest ist das was, was interessant mal zu beobachten wäre, glaube ich.
Das ist auf jeden Fall genutzt worden. Also jetzt vielleicht weniger mit Esau und Jakob, aber eben die Landnahme, wie sie bei Josua geschildert wird und die ja auch sich auf eine göttliche Verheißung beruft, die ist, das kann man auch in so den Bibelkommentaren aus der Zeit dieser Eroberungen sehen, dass man sich eben auch wie die Eroberer eines neuen verheißenen Landes sieht. Und was man in den späteren Schriften der hebräischen Bibel eben die merkt, die in der Zeit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil entstanden sind, also Bücher wie Esra und Nehemia, das sind ja auch ganz starke Konflikte da, wo die Rückkehrenden aus Babylon ja nicht bereit sind, mit denen, die im nördlichen Teil des Landes geblieben sind, gemeinsam den Tempel neu aufzubauen und sagen, nein, nur uns ist das erlaubt. Also da, wo gerade zu sagen, gerade weil wir im Exil waren, weil wir nicht da waren, haben wir das Recht und die, die im Land geblieben sind, die haben eigentlich nicht mehr den richtigen Gottesglauben und die haben die Verheißung nicht mehr und sind zu irgendwelchen anderen Formen der Religion abgefallen und wir sind der heilige Rest, der zurückgekehrt ist und nur wir dürfen das Land wieder aufbauen. Und natürlich kann man es dann auch für die moderne zionistische Geschichte sehen, wo ja auch überhaupt der Anspruch, eine jüdische Heimstätte in Palästina zu errichten, ließ sich ja letztlich, egal wie säkular der Zionismus in seinen Anfängen war, nur begründen damit, wir waren mal hier und wir sind der Meinung, das ist ein Recht, das immer noch besteht und unter Umständen vielleicht sogar größer ist als das Recht derer, die da sind. Also, von da und ich denke auch, Israel Yuval hat das auch bewusst in einer solchen Sprache geschrieben und jedem Israeler, das Buch ist im Original in Hebräisch geschrieben, also jedem israelischen Leser klingen natürlich die Ohren, wenn man sowas liest. Ich denke, die Assoziationen sind klar dabei. Ich fand auch nochmal sehr spannend, wie er wirklich auch so großes Gewicht auf den Unterschied zwischen Isaak und Rebekka legt und da eigentlich schon in den Eltern auch einiges angelegt sehen will. Denn man merkt ja schon, dass offensichtlich auch im unterschiedlichen Verhalten der Eltern zu den Zwillingen da auch schon ein Problem angelegt ist. Und ich habe mal vor Jahren in einer Predigt auch dazu gehört, wir hören nie, dass Isaak und Rebekka miteinander reden. Außer dieser ersten Begegnung, wo ja auch eigentlich kein Wortwechsel zwischen ihnen berichtet wird. Und das vielleicht, das heißt zwar, dass Isaak sie liebte, aber wie die Beziehung wirklich aussah und vielleicht auch gerade, wie sie von Rebekkas Seiten aussah, ist gar nicht so leicht zu sagen. Und wenn natürlich da auch irgendwo eine latente Spannung da ist, wird es sich sicher auch auf die Kinder natürlich ausgewirkt haben. Also von daher fand ich das schon auch sehr spannend, dass wir das hier zu übernehmen. Und es ist sicher auch, also normalerweise ist in der Bibel ja, als eben das Rebekka in das Zelt ihrer Schwiegermutter geführt wird, das ist völlig normal. Also das Zelt ist eigentlich der Aufenthaltsort von Frauen. Und von daher, wenn Jakob hier als der im Zelt Sitzende beschrieben wird, kann man eigentlich auch sagen, also er wird eigentlich sehr weiblich geschildert. Und es muss für einen Mann in der Zeit eigentlich überhaupt kein Kompliment sein, ihn als im Zelt sitzend zu beschreiben. Und vielleicht ist es auch einer der Gründe, wenn man es dann nachher in das Zelt der Toraschule umwandelt, dass es sozusagen ein weniger weiblich belastetes Zelt dann. Aber da stehen sicher auch noch mal einige Assoziationen, wo man diesen schlichten Jakob, der im Zelt sitzt, das muss nicht unbedingt ein Kompliment sein in einer patriarchalischen Gesellschaft, würde ich sagen. Das kann auch durchaus als ja, jemand verweichlicht und verweibischt irgendwo ist. Und andererseits sich eben auch völlig ja von seiner Mutter lenken lässt. Er macht letztlich, was seine Mutter will. Und ist in dem Sinne auch ein Muttersöhnchen, könnte man sagen. Das sind also auch alles noch Aspekte, die dazukommen. Ja, soweit war also der Versuch, ein bisschen vielleicht Ordnung zu machen und erstmal zu versuchen, noch die ursprüngliche Bedeutung des Textes und so kleine Hinweise, die im Text sind, zu sehen. Und von da aus geht Israel Yuval jetzt weiter, was eben in der späteren Auslegungsgeschichte geschehen ist. Aus der vorgeschlagenen Lesung der biblischen Erzählung geht hervor, dass die spätere Typologie, die Edom mit Rom gleichsetzt, nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern auf der biblischen Typologie aufbaut, die Esau mit Edom identifiziert. Das Aufkommen der späteren Typologie ging vermutlich mit dem Verschwinden der Größe einher, gegen welche die biblische Typologie gerichtet war, die Edomiter. Doch der entscheidende Faktor bei ihrer Entstehung war die Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christus. Daraufhin erfolgte ein markanter Umschwung in der Bedeutung der Begriffe Esau und Edom. Aus jüdischer Sicht war der Streit zwischen Jakob und Esau kein territorialer Konflikt zwischen Nachbarvölkern mehr, sondern eine Konfrontation mit messianischen Dimensionen zwischen Juda und Rom. Sobald Edom zum Synonym für Rom geworden war, wurden alle künftigen Racheverkündigungen wider Edom auf Rom übertragen. Nun war es Rom, das in der Endzeit zu Fall kommen und nicht wieder aufstehen sollte. In den ersten Jahrhunderten nach der christlichen Zeitrechnung wurde Edom zum Deckwort für das pagane Rom. Und das biblische Drama zwischen Esau und Jakob samt seiner Symbolik und seiner Ressentiments wurde als Gleichnis und Ankündigung der weiter bestehenden Konfrontation zwischen Juda und dem heidnischen Rom gedeutet. Nach dieser Auffassung war zwischen den beiden Mächten keine friedliche Koexistenz möglich. Wenn die eine voll ist, geht die andere zugrunde. Vom 4. Jahrhundert an, als das Imperium christlich geworden war, gab es keine Offenheit mehr und keine Aussicht auf Gemeinsamkeit. Die Feindschaft zwischen den beiden Brüdern wurde stärker als die brüderliche Beziehung und sie mündete in den ohnehin überschäumenden Kanal des gespannten Verhältnisses von Christentum und Judentum. Dieser trübe Strom führte das ganze Mittelalter über Hochwasser. Die jüdische Gleichsetzung von Edom mit Rom war von nun an zweischichtig, religiös und politisch. Demnach verstanden manche unter Edom die christliche Kirche. Für andere wiederum war Edom eine Bezeichnung für das Weltreich als solches, und zwar für das byzantinische Ostrom. So wurde Edom zum mythologischen Gegner Israels bis in die Endzeit. Es wechselten Identität, Name, zeitliche und geografische Fixierung. Was blieb, war der seit Urzeiten bedrohlich klingende Name, Edom. Aus christlicher Sicht dagegen waren die Rollen von Jakob und Esau umgekehrt verteilt. Jakob war der Prototyp der Christen, des wahren Israel, und Esau war der Archetyp der Juden, des älteren Bruders, der sein Erstgeburtsrecht an den jüngeren Bruder verliert, nämlich an die Kirche. Der erste Beleg dafür ist die Unterscheidung zwischen dem fleischlichen und dem geistigen Israel bei Paulus im Römerbrief. Es ist aber keineswegs so, dass Gottes Wort hinfällig geworden ist. Denn nicht alle, die aus Israel stammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Nachkommen Abrahams sind, deshalb schon seine Kinder. Sondern es heißt, in Isaak wird ihr Nachkommenschaft berufen und nicht in Ismael. Das bedeutet, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen anerkannt. Denn es ist eine Verheißung, wenn gesagt wird, um diese Zeit werde ich kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. So war es aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei Rebekka, die von einem einzigen Mann empfangen hatte, von unserem Vater Isaak. Denn ihre Kinder waren noch nicht geboren und hatten weder Gutes noch Böses getan. Damit aber Gottes freie Wahl und Vorherbestimmung gültig bleibe, nicht abhängig von Werken, sondern von ihm, der beruft, wurde ihr gesagt, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Diese harten Worte aus Malachi sind die Prophetenlesung zu dem Text von der Geburt von Isaak und Jakob in der Synagogentradition. Wie Paulus die Figur des jüngeren erwählten Bruders gegenüber dem älteren Verworfenen einsetzt, leuchtet ein. Denn er will die neuen, nicht aus dem Judentum stammenden Christen als die eigentlich Erwählten darstellen. Dagegen wirkt die Verwendung von Esau in der jüdischen Exegese weniger überzeugend. Dass Esau zum Prototyp des heidnischen Rom geworden sein soll, ist in mehrfacher Hinsicht erstaunlich. Zum einen ist Esau wie Jakob ein Nachkomme Schems. Wie also konnten die Rabbinen ihn zum Vorfahren von Rom machen, das doch nach der Völkertafel von Japhet, dem Bruder Schems, abstammt? Außerdem, wie kamen die Juden des dritten nachchristlichen Jahrhunderts auf die Idee, Rom und Judäa als Brüder zu betrachten? Wie vertrug sich ein brüderliches Verhältnis mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels? Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Juden die ihnen unwillkommene christliche Typologie verinnerlicht hatten, wird verständlich, wie es dazu kam, dass die Besatzungsmacht Rom zur mythischen Nachfolgerin von Esau Edom wurde. Jakob verkörpert eine doppelte Existenzform. In der Gegenwart Leiden und Verfolgtheit durch seinen Bruder, doch für die messianische Zukunft ist ihm verheißen, dass der Verfolger ihm untertan werden soll. Vor der Zerstörung des zweiten Tempels passte diese Vorstellung zur Position der Christen, danach zum Status der Juden. Die Konkurrenz zwischen Juden und Christen ging um die Gleichsetzung mit dem Verfolgten, aus der sich die jeweilige Identität des Verfolgers von selbst ergab. Zum Ausdruck kommt dieses dialogische Gegenüber von christlicher Kritik und jüdischer Apologetik in einer Predigt des Bischofs Ambrosius von Mailand. Rebekka sah in diesem Gewand, in dem Gewand Esaus, das sie Jakob gab, als er zu Isaak geht, ein Symbol für die Kirche. Sie gab dem jüngeren Bruder das Gewand des alten Bundes, der Prophetie, das Gewand des Priestertums und das Gewand des Königtums von David und Salomo, von Ezechiel und Hosea. Die Christen wussten von der erhaltenen Kleidung Gebrauch zu machen, im Gegensatz zum jüdischen Volk, das sie erhalten, aber nicht benutzt hatte. Bei den Juden hatte das Gewand im Schatten gelegen, vernachlässigt und vergessen. Doch die Christen legten es an und es erstrahlte in hellem Licht. In einem jüdischen Midrasch dagegen ist es Esau, der sich verkleidet. Rabbi Acha im Namen von Rabbi Hunna. Der böse Esau wird dereinst seinen Mantel umlegen und sich zu den Gerechten ins künftige Paradies setzen. Doch der Heilige, gepriesen sei er, lässt ihn hinausschleppen. Ja, soweit der Versuch zu erklären, wie wir zu den späteren jüdischen Interpretationen, wie wir sie eben auch gerade bei Rashi gesehen haben, kommen und welche Rolle eigentlich die christliche Interpretation auch in dieser Geschichte spielt. Sind da Anmerkungen? Frau Fricke.
Kann die Wahl von Rom denn dann auch damit zu tun haben, dass die Christen dort ihren Hauptsitz haben, sag ich mal, durch Petrus? Das ist ja, Rom war ja immer das Zentrum des Christentums, also nicht nur das Besatzer-Rom zur Zeit der Römer, sondern eben auch das Christentum war repräsentiert durch Rom. Also es trifft ja auch beides zu, wenn man sagt, das ist Rom mit Esau.
Ja. Also wahrscheinlich hat in den ersten Jahrhunderten, wo die Christen ja auch, selbst wenn es schon eine christliche Gemeinde in Rom gab, war das der Aspekt noch weniger wichtig, weil die Christen ja dann noch keine große Bedrohung für die Juden waren. Aber natürlich, weil Rom zum Zentrum des Christentums wurde und in dem Moment, wo dann das Römische Reich christlich wird, eben die politische und die religiöse Macht sich am selben Ort befinden. Dadurch ergibt sich dann natürlich die Gleichsetzung, dass Rom sowohl spirituelles als auch politisches Zentrum des Christentums dann geworden ist.
Dachte ich nur, die Ausleger sind ja eben, wenn sie 1000 oder wann geboren sind oder 1200, haben ja Rom eben schon als christliches Machtzentrum dann auch erlebt.
Ja, genau. Also für sie ist dann natürlich, also für Leute wie Rashi, ist Rom dann natürlich nicht mehr Rom, die Hauptstadt des Kaiserreiches, denn die
War
politische
vorbei.
Macht ist ja zu der Zeit ins Deutsche Reich,
Ja.
noch in Byzanz, wohin auch immer man will, gegangen. Aber weil eben der Papst weiter in Rom residierte und ja damals durchaus auch eine politische Macht hatte, konnte man immer noch weiter von Rom sprechen, wo ja überhaupt auch der Name Rom als die Hauptstadt des Christentums ist ja auch in den östlichen Kirchen. Man spricht dann von Byzanz als dem zweiten Rom und von Moskau als dem dritten Rom. Also der Name Rom bleibt erhalten, egal welche konkrete geografische Stadt gemeint ist. Genau wie der Name Edom ja auch von einem völlig anderen Gebiet nach Rom gewandert ist.
Ja, genau. Fand ich ganz schön. Ich habe jetzt mal ein, wenn ich das dazu geben darf, ein jüdisches Märchen gelesen und hat eine Tochter einen Geliebten, eine Jüdin, und dann sind alle ganz entsetzt, der Vater und ja, der junge Mann ertrinkt dann, die Goldene Gasse heißt das Märchen. Und sie geht dann auch ins Wasser, weil er sie gerufen hat. Und die sagen alle, ja, die hat sich einem Edomiter anvertraut. Also die wussten gar nicht, wer das war, wer der Jüngling war im Wasser. Es war einfach für die
Ja,
jüdische
weil alle Christen für
ein
sie Edomiter
Edomiter. Das
sind in
fand ich
dieser
jetzt nur
Zeit.
ganz schön, dass ich das jetzt wiederentdeckt
Ja.
habe. Ja.
Nein, das war natürlich in gewisser Weise vielleicht auch eine Codesprache, wie man eben auch in jüdischen Auslegungen eigentlich einigermaßen geschützt Polemik gegen Christen betreiben konnte, indem man sie Edom genannt hat. Ich meine, es hat natürlich nicht ewig funktioniert. Irgendwann gab es dann auch die christlichen Hebräisten und die christlichen Talmudleser, die das auch begriffen haben, aber eine Zeit lang war das vielleicht durchaus auch eine Möglichkeit, dass zumindest nicht jeder sofort begreift, wer gemeint ist.
Darf ich was fragen?
Ja.
Ich komme im Augenblick mit Handzeichen nicht rein. Ich fand so wichtig eigentlich, was Sie gesagt haben, der Urkonflikt ist ja schon bei Kain und Abel gelegt, aber auch im Verhalten der Eltern. bei Jakob und Esau. Und das zieht sich ja auch so durch, ein Stück. Hat dieser Urkonflikt noch heute Bedeutung für das jüdische Volk und für das christliche, also für das jüdische Volk will ich ihn im Wesentlichen fragen.
Das ist mein Konflikt zwischen Esau und Jakob.
Ja.
Ja, durchaus noch. Das werde ich auch ein bisschen beim nächsten Mal zeigen, wie man versucht, das aufzubrechen oder auch anders zu sehen. Aber in gewissen orthodoxen Kreisen, die eine Christentumsfeindlichkeit bewahrt haben, wird das durchaus weiter benutzt, wie wir auch beim letzten Mal ja gesehen haben. Wie Ismael eben weiter als der Vorfahr der Araber gilt und man daher Palästinenser oder Araber oder Muslime im Allgemeinen als Ismaeliten bezeichnet und ansieht und dann eben auch sagen kann, sie sind nicht Träger der Verheißung. Ähnlich kann das natürlich auch weiter mit der christlichen Kirche funktionieren. Und da ist eben also manche Tendenzen auch von jüdisch-orthodoxer Seite eben doch mehr zum Dialog zu kommen, versuchen eben auch ein etwas anderes Esau-Bild zu entwickeln, um zu sagen, wir können es auch anders interpretieren. Man muss nicht gefangen bleiben in dieser traditionellen Auslegung. Ja, das werden wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer sehen.
Ja, danke.
Ja, ich denke, das kommt eben dadurch, dass so Kommentare wie die von Rashi eben wirklich bekannt sind und in traditioneller Exegese auch weiter benutzt werden. Ja, und ich denke, was wir auch gesehen haben hier bei dem Text von Yuval ist, es geht letztlich um Identitätsfragen. Es geht die Frage, wie man sich selber sozusagen als erwählt sieht und der andere muss dann halt eben nicht erwählt sein. Und da ist vielleicht auch die Frage, muss das so sein oder können wir auch zu der Folgerung kommen, dass beide erwählt sind und muss es nicht ausschließlich sein. Aber von da ist es ursprünglich gar nicht mal sozusagen antijüdisch oder umgekehrt antichristlich, sondern wenn man selber versucht, seine Identität zu finden, schafft man sich im Grunde ein Gegenüber, das der andere ist. Und das ist, könnte man fast sagen, Kollateralschaden, der damit geschieht. Es geht eigentlich eher um eine eigene Identifizierung, wer man ist. Und die funktioniert oft halt nur dadurch, dass man sich von jemandem absetzt. Und auf diese Weise kommt es zu diesen Interpretationen.
Danke.
Und das war ja auch das, was Yuval am Anfang von dem Text sagte: Je näher man verwandt ist, desto eher kommt man in Konflikt. Denn schwerer ist sozusagen, die eigene Identität zu bestimmen. Wenn ich mit jemandem keine gemeinsame Geschichte, keine gemeinsamen Vorfahren habe, kann er mir noch viel eher egal sein. Oder wenn er geografisch weit entfernt ist, das ist eigentlich wesentlich unverfänglicher, als wenn man dieselbe Geschichte und wie im Fall von Juden und Christen teilweise dieselben heiligen Schriften hat. Und da zu sehen, kann man die nur gegeneinander lesen oder kann man Wege zu finden, zu sagen, auch der andere hat ein Recht an diesen Schriften und ein Recht am Erbe. Das ist eigentlich die Herausforderung, die sowohl bei der weiteren biblischen Schilderung da ist, die ja durchaus eine Versöhnung von Esau und Jakob zustande bringt. Und eben in der heutigen Aktualisierung, wie kann man das eben für jüdisch-christlichen Dialog fruchtbar machen? Hier ist vielleicht auch so eine Diskrepanz, dass eben, wie ich gerade sagte, praktizierende Juden kennen diese Auslegungstradition, während ich auch mir christlicherseits nicht sicher bin, wer kennt diesen Text von Paulus zum Beispiel über Jakob und Esau. Das kennen, glaube ich, wirklich nur Leute, die systematisch das Neue Testament studiert haben. Es ist nicht etwas, was jetzt wahnsinnig präsent ist, was aber nicht heißen muss, dass es nicht doch eben in Theologie, Geschichte etc. ja seine Auswirkungen gehabt hat, auch wenn es eben nicht jeder kennt. So, ne? Ja, sonst noch Anmerkungen zu dem, was wir uns heute über Esau und Jakob angesehen haben.
Nee, vielleicht nur noch mal auch ergänzend dazu, dass diese gegenseitige Abhängigkeit im Grunde genommen nicht so deutlich gemacht wird, sondern oft, dass erst viel, also diese Feindschaft irgendwo erst oft mit, ich sag mal, mit den historischen, mit den Kreuzzügen und so weiter daran festgemacht wird. Dabei ist das viel älter und im Grunde genommen ja hier auch mit Paulus in der biblisch. Und das heißt, dass jetzt im Hinblick auf die Frage, wie geben wir das weiter, wie klären wir das eigentlich auf, um das aufzudröseln, wäre diese gegenseitige Abhängigkeit schon auch wichtig, finde ich, früh zu zeigen. Also dass die jüdischen Kommentare und die christlichen ganz früh ja schon eng aneinander hängen, so ein gegenseitiges Reagieren sind. Aber davon steht in unseren Schulbüchern ja auch gar nichts drin. Also, dass das in der Unterstufe nicht vorkommt, ist klar, aber auch in der Oberstufe kommt es nicht vor. Und ich bin mir auch nicht so sicher, müssen unsere Studierenden sagen, inwiefern das im Studium wirklich eine Rolle spielt, weil ich mal sagen würde, das Ungünstige ist ja im Grunde genommen jetzt mal für die christliche Theologie, und das ist jetzt auf, glaube ich, auf evangelisch und katholischer Seite da nicht so unterschiedlich, dass wir Neutestamentler und Alttestamentler haben. Und eigentlich müsste man es zusammen oft bringen, um das besser ja, miteinander zu verquicken, habe ich oft den Eindruck. Es mag Leute geben, die da fitter drin sind, die in beiden Welten zu Hause sind. Aber deswegen, also glaube ich, dass es mit ein bisschen die Ursache ist, darauf zu gucken. Man guckt dann immer schon mit einem, ja, aus der eigenen Identität da drauf, sagen wir mal so. Und das finde ich in sich problematisch. Und das wäre schöner, ja, wenn es da einen eigenen Anteil hätte, der das einfach auch stärker von vornherein auch mit beachtet im Lehrplan sowohl der Universitäten als auch an unseren Schulen. Also fände ich spannend.
Ja, man muss hier einfach noch viel mehr klar machen, dass das frühe Christentum, und das spiegelt sich eben bei Paulus wieder, ein Identitätsproblem hatte. Man musste rechtfertigen, wieso man jetzt plötzlich erwählt ist, ohne zum Judentum überzutreten, und wo diejenigen, die bisher die Erwählten sind, immer noch da sind und sehr wenig Anstalten machen, Christen zu werden. Und da ist eigentlich das Wurzelproblem da. Und von daher muss man eben nicht erst bei den Kreuzzügen einsetzen, die dann eben das Ganze zu einem Gewaltausbruch bringen, sondern muss sagen, da ist wirklich, wir haben von Anfang an ein Problem, unsere Existenz, unsere Identität zu rechtfertigen, dass wir überhaupt die Schriften der Juden übernehmen und dass wir uns jetzt mit Jakob identifizieren, dass wir das wahre Israel sind. Das sind ja noch andere Leute, die das genau anders sehen. Und umgekehrt ist es natürlich für die Juden das Problem, weil sie ihren alten Anspruch bewahren. Aber natürlich, man sieht nach außen, in geschichtlicher Perspektive, sieht man als Verlierer aus. Denn die Christen konnten ja jahrhundertelang sagen, ja, die Juden haben ja ihren Tempel verloren und sie haben keine Unabhängigkeit mehr und sie leben überall verstreut und unterdrückt auf der ganzen Welt. Ist doch eigentlich ganz klar, dass sie nicht mehr erwählt sind. Und da war für das Judentum eben auch irgendwo die Herausforderung da, den Anspruch beizubehalten. Wir sind trotzdem noch erwählt. Und daneben auch der Gedanke, es wird in der Zukunft kommen. Jetzt muss Jakob leiden, aber in der Zukunft, so wie es Rebekka verheißen ist, wird er derjenige sein, der schließlich die Herrschaft haben wird. Das ist auch eine große Herausforderung, das durchzuhalten. Die war schon beim babylonischen Exil da, aber da hatte man zumindest noch keinen Gegenpart sozusagen, der die Dinge anders gesehen hat. Und das babylonische Exil hat kürzer gedauert. Das war auch noch mal von daher. Ja, und da kommt dann die jüdische Gegenreaktion mit zum Ausdruck. Ja, dann ist es vielleicht jetzt nicht ganz so ideal, dass wir unsere Pause gerade zwischen den beiden Teilen von Esau und Jakob machen, aber ich denke, Sie werden sich noch an genug Dinge erinnern oder rufen Sie wieder ein bisschen in Erinnerung, wenn wir dann im Januar, so Gott will, wie man bei uns sagt, den zweiten Teil machen werden. Gut, dann wünsche ich bis dahin, einige werde ich vielleicht auch vorher noch mal sehen.